Zeugnis gegeben, was in meinem Leben so die letzte Zeit passiert ist und wozu Gott mich ruft. Und heute Morgen habe ich die Gelegenheit bekommen, ein bisschen was mit euch zu teilen. Und ich stehe nicht oft hier vorne, aber es ist irgendwie immer eine Herausforderung. Es ist immer sehr interessant, es macht mir Spaß. Und trotzdem kommt immer wieder der Gedanke so, okay, du bist eine 24-jährige Frau, im Raum sitzen viel mehr, die viel weiser sind als du, die ein längeres Glaubensleben haben, viel mehr Lebenserfahrung. Was hast du eigentlich zu sagen? Aber Gott ist großartig und er sagt mir, was ich zu sagen habe. Und er hat jedem von uns, der hier im Raum sitzt, eine Einzigartigkeit gegeben. Und jeder von uns hat was anderes zu sagen und was anderes zu bringen. Und deswegen darf ich auch heute Morgen hier stehen. Und ein Vers, der mich immer wieder ermutigt, ist in 1. Timotheus 4,12, wo steht, niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild den Gläubigen in Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben und Keuschheit oder Reinheit in anderen Übersetzungen. Und das können wir ausfüllen mit, niemand verachte deine Jugend, dein Geschlecht oder wo du herkommst. Und das soll einfach eine Ermutigung sein, dass wenn ihr auch was zu sagen habt und ihr fühlt, dass ihr was zu sagen habt, niemand verachte euch, sondern sei ihnen ein Vorbild. Genau, wir fangen heute an mit einer neuen Serie, die uns im Sommer begleiten wird. Außergewöhnlich. Wie Gott mit gewöhnlichen Menschen Außergewöhnliches tut. Ich möchte mit einem Zitat anfangen von A.W. Tozer, der ein berühmter christlicher Schriftsteller ist, und er sagt, wir können in unserer Zeit das sein, was die Helden des Glaubens zu ihrer Zeit waren. Aber bedenke, dass sie zu ihrer Zeit nicht wussten, dass sie Helden waren. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, heute Morgen hier zu stehen und dein Wort zu teilen, Vater. Ich bitte dich, dass die Herzen wirklich offen sind für das, was du heute Morgen sagen möchtest. Und ich danke dir, dass, was ich mitteilen möchte, heute Morgen schon bestätigt wurde für mich. Und ich danke dir, dass du hier bist heute und zu uns redest. Genau. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast dir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass du außergewöhnlich bist oder ein Held bist, ein Held sein kannst oder dass Gott dich sogar dazu berufen hat, ein Held zu sein und außergewöhnliche Dinge zu tun. Vielleicht hängt das damit zusammen, wie die Gesellschaft für uns dieses Wort Held, Superheld definiert oder vielmehr die Filmindustrie. Ich denke, nicht viele können sich mit Superman, Batman oder Wonder Woman identifizieren. Aber darum geht es auch in dieser Predigtreihe gar nicht, sondern es geht um Alltagshelden, um gewöhnliche Menschen wie du und ich, die einen außergewöhnlichen Gott haben, und mit ihm außergewöhnliche Dinge tun können. In den nächsten Wochen werden hier verschiedene Personen aus unserer Gemeinde stehen und Menschen aus der Bibel oder aus ihrem echten Leben oder aus ihrer Familie für uns präsentieren, die für sie gewöhnlich sind, aber zu Außergewöhnlichem berufen worden sind von Gott und Außergewöhnliches getan hat. Und ich darf heute ein bisschen die Einleitung geben. Und ich möchte einfach darauf eingehen, was macht ein Held überhaupt aus? Was sind Merkmale, die ein Held tut, die die Helden in der Bibel getan hat? In einer Studie in Amerika wurden Jugendliche zwischen 13 und 17 befragt, nenne eine Person, eine erwachsene Person in deinem Leben, die eine Vorbildfunktion für dich hat. Und 51% dieser Kinder und Jugendlichen konnten keine Person für sich nennen. Ein Zitat in dieser Studie war sogar, ich kenne keinen Erwachsenen, nach dessen Leben ich meins leben möchte. Und das Ergebnis ist tragisch. Denn egal wie alt wir sind, wir brauchen Helden oder Menschen in unserem Leben, die uns inspirieren. Und wir sollten auch selbst Menschen sein, die andere inspirieren. Ich denke, wir brauchen alle Mentoren, Vorbilder, die unser Leben formen, die unseren Charakter bilden, die uns inspirieren, um mehr zu sein, als wir aktuell sind und die uns herausfordern, zu wachsen. In einem Spruch heißt es, nenne mir deine Helden und ich sag dir, wer du wirst. Ich möchte heute Morgen auf drei Punkte eingehen, die echte Helden teilen, die außergewöhnliche Dinge in Gottes Augen tun. Mein erster Punkt ist, echte Helden stehen auch noch alleine für das ein, was richtig ist. Ich denke, man wird kein Held und man tut auch nichts Außergewöhnliches, wenn man das tut, was alle anderen auch tun. Im Gegenteil. Ein Held steht oft alleine. Und wir Menschen haben dieses tiefe Verlangen zu Zugehörigkeit. Wir verlangen danach, zur Gruppe zu gehören, ein Teil des Ganzen zu sein. Und ich denke, einer der Lieblingswerkzeuge des Feindes ist Gruppenzwang. Und wir identifizieren Gruppenzwang vielleicht mit dem Ding, wovor wir unsere Kinder, unsere Jugendlichen schützen und sagen, egal, wenn anderes tun, tu es nicht. Aber ich denke, dass auch wir Erwachsene immer noch mit Gruppenzwang oft zu tun haben. Und es deutet sich vielleicht anders oder es ist vielleicht nicht so offensichtlich. Aber der Feind weiß es, dass wir Angst haben vor Ablehnung. Und wir sind täglich mit Situationen konfrontiert, in der wir, um in Gottes Augen als Held zu stehen, eine Position einnehmen müssen, die bei den Menschen um uns herum oft die gegenteilige Wirkung hat. Wir haben erst diese letzte Woche gehört, dass unsere Nation beschlossen hat, Ehe für alle einzuführen. Wie gehen wir damit um? Stehen wir alleine da? Ich denke, dass wir oft in den nächsten Zeiten auch mit diesem Thema konfrontiert werden. Es ist noch lange nicht vorbei. Und wie gehen wir damit um? Um Menschen nicht zu verletzen oder um als gut dazustehen, als offen, spielen wir die Toleranten und sagen, okay, ist es okay? Oder stehen wir wirklich für das ein, was Gott uns lehrt? Ganz einfach, wenn wir auf unserer Arbeit sind oder unter Freunden oder sogar hier in der Gemeinde, wenn andere anfangen, über andere zu reden, wenn mal wieder was Negatives passiert, stellen wir uns dazu, sagen nichts, geben vielleicht noch unseren Senf dazu oder stehen wir alleine da und sagen, ich halte mich da raus. Oder sind wir die Person, die dort alleine stehen und was Positives aussprechen, wenn mal was nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, wenn es mal nicht so geht, wie wir uns das vorgestellt haben. Ein Glaubensheld für mich ist Rick Warren und vielleicht kennen ihn einige von Ihnen. Er schreibt viele gute Bücher und hat eine große Gemeinde und gerade weil er so in der Öffentlichkeit steht mit seiner Gemeinde, wird er oft in den amerikanischen Medien in die Nachrichten eingeladen. Und dort versuchen sie ihn bewusst zu provozieren mit Moralfragen, weil sie genau wissen, was seine Antwort sein wird und sie möchten uns als Christen so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Und bei einem seiner Interviews, wo es wieder um etwas Moralisches ging, haben sie ihn gefragt, sag mal, wie kannst du nur so engstirnig sein? Denkst du nicht, dass du deine Meinung irgendwann verändern wirst? Wir sind doch alle tolerant und wir leben doch im 21. Jahrhundert. Und er sagt, als er diese Geschichte erzählt, dass alles in ihm sagen wollte, ja, ihr habt recht, weil er diese Anerkennung der Menschen eigentlich haben wollte. Er wollte nicht dastehen und konfrontiert werden. Aber in ihm tief sagt etwas, nein, steh für das ein, woran du glaubst. Und er hat gesagt, nein, werde ich nicht. Und sie haben ihn gefragt, wieso? Und er sagte, ich fürchte Gottes Ablehnung mehr als die der Menschen. In Römer 12, Vers 22 steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Manchmal heißt es, um ein Held zu sein, dass wir alleine stehen und mehr darauf bedacht sind, was Gott gefällig ist, als das, was Menschen gefällig ist. Und die Bibel gibt uns ein paar Beispiele. Abraham stand alleine gegen die immorale Kultur von Sodom. Daniel stand alleine in der Löwengrube zur Bewahrung seiner Integrität. Und Esther stand alleine vor dem König mit ihrem Leben auf dem Spiel, um ihr Volk zu retten. Mein zweiter Punkt. Echte Helden bringen Opfer für andere. Und ich denke, das ist der ausschlaggebende Punkt für andere. Weil es fällt uns oft nicht schwer, Opfer für uns selbst einzugehen. Menschen gehen andauernd Opfer für sich selbst ein, riskieren ihre Gesundheit für mehr Geld, opfern Zeit mit der Familie für die Beförderung, geben eine Beziehung auf, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Wenn für uns was bei herausspringt, ist es manchmal gar nicht so schwer, Opfer einzugehen. Aber in Matthäus 20, Vers 26 steht, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er ein Diener sein oder ein Diener werden. Und ich denke, nicht viele Menschen behaupten von sich selbst, dass es ihr Ziel im Leben ist, so vielen Menschen wie möglich zu dienen. Im Gegenteil, in der Welt hören wir oft, denk immer zuerst an dich selbst, du hast es verdient. Umso mehr Menschen auf dich warten, umso angesehener bist du, umso mehr Menschen dir dienen, umso höher ist deine Position. Aber Gott sieht das ganz anders. Und Jesus hat uns das Gegenteil eigentlich vorgelebt. In Matthäus 10, Vers 42 steht, und wenn jemand einem dieser Geringen nur ein Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Ein Held zu sein oder Außergewöhnliches zu tun, heißt nicht unbedingt immer das Große zu tun, das Außergewöhnliche, das wirklich Gigantische, was wir sehen in den christlichen Medien oder wenn große Sprecher kommen. Manchmal heißt es einfach nur, deinem Nächsten zu dienen und deine Zeit, deine Kraft, deine Energie, dein Geld, deine Aufmerksamkeit, Liebe und der Geduld als Opfer zu geben, wo andere nur an sich selbst denken. Mein dritter Punkt. Echte Helden gehen Risikos für Gott ein. Noch eine Glaubensheldin von mir persönlich ist Lisa Bevere. Vielleicht kennen viele von euch John Bevere, ebenfalls ein Pastor, ebenfalls ein großartiger Schriftsteller. Und seine Frau hat einmal folgendes Zitat gebracht. Wenn unsere Glaubensgebete uns keine Angst machen, werden sie dem Feind erst recht keine Angst machen. Ich wiederhole es nochmal. Wenn unsere Glaubensgebete uns keine Angst machen, werden sie dem Feind erst recht keine Angst machen. Wenn unsere Glaubensgebete, das, worauf wir hoffen, das, worauf wir für Gott fragen, das, worauf wir für, bei Gott einstehen, für unsere Nation, für unsere Kinder, für die Menschen zu Gott kommen zu sehen, wenn uns das keine Angst macht, wie groß wir denken, wird es dem Feind erst recht keine Angst machen. Risikos für Gott einzugehen, heißt ihm unser komplettes Vertrauen zu schenken und zu glauben, dass er alles zum Guten wirken wird, auch wenn es nicht dem entspricht, was wir erwarten. In der Bibel gingen zahlreiche Glaubenshelden, die wir so kennen, Risiken ein und ganz oft war es damit verknüpft, dass sie eigentlich ihr Leben riskiert haben. In 2. Korinther 11, Vers 23, Vers 28 erzählt uns Paulus so ein bisschen, wodurch er gehen muss. Und er schreibt, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x 40 Schläge weniger einbekommen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich Seenot zugebracht. Auf Reisen in Gefahren vor Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigens noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Und man fragt sich, warum ist er eigentlich so blöd und geht durch all das? Was springt viel bei ihm raus? Und ich denke, er hat begriffen, er hat wirklich begriffen, dass das Risiko für Gott besser ist, als durch das, was wir hier auf Erden gehen müssen. Es gibt so viele Christen, die ihr Christsein vor sich hin leben und gelangweilt sind von dem, was sie erleben oder eben nicht erleben. Und ich persönlich glaube, dass wir alle Wunder sehen wollen, aber ich glaube, dass die wenigsten bereit sind, Risiken einzugehen, um diese Wunder zu sehen. Ein Beispiel, noch ein Glaubensheld von mir ist Todd White. Und für mich ist er so, ich habe wenige Vorbilder, die mich beeinflussen, wo ich sage, ich möchte genauso sein, aber Todd White ist einer von ihnen. Und ich empfehle euch, wenn ihr noch nicht seine Videos gesehen habt und noch nicht seine Dokumentationen und Filme gesehen habt, schaut sie euch an, ihr werdet mit offenem Mund dastehen. Weil Todd White ist wirklich ein Mann Gottes. Und er ist ein Vorbild darin, authentisch das auszuleben, was Gott uns verheißen hat. Zeichen und Wunder, Heilungen, Prophetien. Todd ist ein Mann, er hat extreme Dreadlocks und hat immer ein Hawaii-T-Shirt an und er ist einfach so ein Kumpeltyp. Ne? Also wenn du ihn siehst, würdest du unscheinbar an ihm vorbeigehen. Aber er lebt in dieser Beziehung mit Gott so stark, dass egal wohin er geht, er ist sowieso ständig in dieser Kommunikation. Und er geht durch die Straßen und Gott spricht einfach zu ihm und er sagt ihm Dinge über Menschen, die ihm entgegenkommen, die nur Gott wissen kann. Und er sagt ihnen, was ihnen wehtut, wofür sie Heilung brauchen. Und Gott sagt einfach, geh zu ihm hin und erzähl ihm das. Und er geht zu ihnen hin und sagt, ich weiß, dass dein Vater dann und dann gestorben ist. Ich weiß, dass er an diesem Tag Geburtstag hat. Und weißt du was? Gott hat es mir erzählt. Und er hat mir außerdem erzählt, dass du in deinem Bein Schmerzen hast, dass du an deinem Rücken Schmerzen hast. Und er möchte dir heute sagen, dass er dich kennt und dass du lebendig bist. Und Todd White betet, Gott heilt und die Personen haben eine reelle Erfahrung mit Jesus auf der Straße. Warum? Todd White hat keine Menschenfurcht. Er hat keine Angst vor den Risiken, die ihm bevorstehen. Er hat erkannt, dass die einzige Furcht, die er haben ist, ist vor Gottes Größe. Und er geht und tut. Und was ist das? Was heißt das für uns? Was sind die Risiken für uns? Für manche heißt das vielleicht sowas Großes wie Job aufgeben und nach Afrika gehen. Aber ich denke, für viele von uns heißt es einfach nur, das Risiko einzugehen, auf der Arbeitsstelle die Person, die uns schon so lange auf dem Herzen liegt, einfach mal hinzugehen und mit ihr über Gott zu sprechen. Oder wenn wir im Krankenzimmer sind und wir beten und Gott zeigt uns eine Person, hingehen und sagen, darf ich für dich beten? Es ist ein Risiko. Manchmal stellt man sich damit bloß. Aber wahre Helden haben keine Angst dafür, Risiken vor Gott einzugehen. Ich weiß nicht, ob einige von euch den Film Terminator kennen. Terminator ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger aus den 80ern. Und für die alle älter als 20 können sich vielleicht noch an den Film erinnern. Und für die unter 20 möchte ich ein bisschen darauf eingehen, weil es einen Punkt unterstreicht, den ich heute machen möchte. In dem Film Terminator geht es um eine Frau namens Sarah Connor. Und Sarah Connor lebt ein reguläres Leben. Sie ist eine Kellnerin und tagsüber geht sie arbeiten und kellnern und abends wartet sie an ihrem Telefon und wartet darauf, dass sie auf ein Date eingeladen wird. Und das ist Sarah Connors Leben. Es passiert nichts Großartiges für sie. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Terminator, Arnold Schwarzenegger, aus der Zukunft in die Gegenwart kommt. Und die einzige Aufgabe von diesem Terminator ist, alle Sarah Connors auf der Welt auszulöschen. Und mit dem verändert sich das Leben von Sarah Connor. Also dieser Terminator geht umher, hat seine Liste mit allen Sarah Connors und streicht einen nach dem anderen diesen Namen aus und bringt sie um. Und sie erfährt irgendwann davon und flüchtet in eine Bar. Und um möglichst unterzutauchen, dort wo viele Menschen sind. Aber dieser Terminator ist so darauf fokussiert, zu erreichen, um sie umzubringen und er findet sie. Was wir in dem Film gleichzeitig sehen, ist, während ihr Feind aus der Zukunft kommt, kommt auch ihr Beschützer aus der Zukunft. Und während sie in dieser Bar ist, kommt der Terminator und es fängt eine Riesenschießerei an und er möchte sie umbringen. Aber dann kommt die berühmte Szene, wo ihr Beschützer kommt und sie an der Hand greift und sagt, wenn du leben möchtest, folge mir. Und natürlich möchte sie leben. Also folgt sie diesem fremden Mann und es beginnt eine Riesenverfolgungsjagd. Und während dieser Verfolgungsjagd, während dieser Terminator hinter ihr her ist und darauf bestimmt ist, sie auszulöschen aus der Gegenwart, erzählt ihr Beschützer aus der Zukunft ihr, wer sie eigentlich ist. Und er sagt, Sarah, in der Zukunft bist du eine Heldin. In der Zukunft werden wir mit den Strategien, die du entwickelt hast, unsere Feinde besiegen und dein Sohn wird unser Hauptgeneral. Und sie ist natürlich total verwirrt und aufgebracht und sagt, ich habe noch nicht mal einen Freund, mich rief noch nicht mal jemand abends an, geschweige denn einen Sohn. Und er fängt an, ihr weiter zu erzählen, wer sie in der Zukunft ist, was sie bewirkt, was ihr Erbe auslösen wird für sie in der Zukunft. Und irgendwann hat sie einen quasi emotionalen Zusammenbruch. Und sie schreit, ich habe doch gar nichts getan. Und ihr Beschützer schaut sie an und er sagt ihr, nein, hast du nicht, aber du wirst es tun. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass der Feind oder der Terminator unsere Seelen ganz oft noch weiß, wozu wir berufen sind und was für Helden wir sind und was für Außergewöhnliches Gott mit uns vorhat, bevor wir es realisieren. Und während ich mich vorbereitet habe, habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wodurch ihr in eurem Leben gehen musstet oder geht. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Attacken auf euer Leben, egal in welchem Bereich, die Angriffe haben nicht viel mit dem zu tun, was ihr in der Vergangenheit wart oder in der Vergangenheit getan habt, sondern vielmehr mit dem, was vor euch liegt, was Gott für euch vorbereitet hat, für das, was ihr tun könnt. Und der Feind wird es immer wieder versuchen, uns abzulenken von dem, was vor uns liegt, von dem Großartigen. Um ehrlich zu sein, ist es ihm völlig egal, was du in der Vergangenheit getan hast. Es ist ihm egal, was für Sünden du begangen hast, von denen du gedacht hast, dass du nicht loskommen könntest. Es ist ihm egal, ob du Selbstbewusstsein hattest, ob du durch fehlendes Selbstbewusstsein hattest, ob du durch Depressionen gegangen bist. Was ihm wirklich Angst macht, ist, dass du eines Tages aufwachst und realisierst, dass du zu mehr bestimmt bist. Dass du anfängst zu realisieren, wozu Gott dich berufen hat, wozu Gott dich herausfordert. Und er ist nicht dumm, er ist strategisch und er weiß, dass wir oft nicht von dem Alten loslassen können. Und er weiß, was für Verhaltensmuster wir entwickeln, die uns zu Frustration bringen. Wenn wir merken, dass unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Ehen, unsere Kinder, Gesundheit, Arbeitsstellen, Finanzen immer wieder attackiert werden, sollte das Erste, was wir machen, unsere Augen zu Gott heben. Und wissen, dass unser Beschützer aus der Zukunft und der Gegenwart kommt und uns mitreißt und uns sagt, wenn du leben willst, folge mir. Und gleichzeitig sollten wir wissen, dass niemand solche Attacken plant, wenn von uns keine Bedrohung ausgehen würde. Wir sind eine Bedrohung. Wir Christen oder auch Gesalbten sind genau das. Wir sind gesalbt, um Wunder zu sehen. Wir sind gesalbt, um Kranke zu heilen, Menschen zu lieben, das Evangelium zu verkünden, Waisen ein Zuhause zu geben, Armen zu essen zu geben, einzustehen für Gottes Prinzipien, auch wenn die ganze Nation das Gegenteil feiert. Wir sind gesalbt, um lebenslange, gesunde Ehen zu führen und der nächsten Generation wieder ein Vorbild darin zu sein, was es heißt, einen Bund einzugehen. Wir sind gesalbt dazu, durch Gnade unsere Kinder erfolgreich aufwachsen zu sehen und zu sehen, wie sie eine Beziehung mit Gott führen und ihn lieben lernen. Wir sind dazu gesalbt, unsere Feinde zu lieben. Wir sind dazu gesalbt, Helden des Alltags zu sein. Gott beeindruckt es nicht, wie schlau du bist, wie viel Geld du hast, was für eine Ausbildung du hattest, für ein Studium, wie mächtig und einflussreich du auf der Welt bist, wie beliebt du in der Schule bist, wie viel Bier du exen kannst, wie schön du im Angesicht der Gesellschaft bist. Wonach er sucht, sind Menschen, die völlig hingegeben vor ihm stehen und sagen, Gott, hier bin ich. Mit allem, was ich habe, sei es noch so viel oder noch so wenig, möchte ich dir dienen. Ich möchte zu dir stehen, auch wenn ich die einzige Person bin, die noch steht. Ich möchte die dienen, denen du gedient hast. Ich möchte die lieben, die du liebst, auch wenn es meine Feinde sind. Und ich möchte große Glaubensgebete beten. Ich möchte die Risiken eingehen, um deine Wunder zu sehen, um zu sehen, wie dein Königreich auf Erden kommt. Jeder von uns ist gewöhnlich, aber wir alle haben den gleichen außergewöhnlichen Gott, der dazu ruft, dass wir Helden sind. Alltagshelden in deiner Familie, in deinem Job, in deiner Klasse, auf der nächsten Party, beim Einkaufen oder beim Arzt im Krankenzimmer. Und vielleicht hörst du diese Botschaft heute Morgen und denkst, ich bin kein Held. Ich habe so viel, das mich abhält, davon wirklich ein Held zu sein. Sünde, die mich auffällt. Ich denke nicht viel von mir selbst. Aber wisst ihr, im Endeffekt geht es nicht um, wer wir sind, sondern wer Gott in uns ist. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns zu Helden berufen hast. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum zum Heldsein berufen hast. Und ich danke dir, dass wir unser Leben dir geben dürfen. Und wenn du heute Morgen hier bist und wirklich diese Entscheidung machen möchtest, ich möchte ein Held für Gott sein, bring es einfach vor Gott heute Morgen und sag ihm, ich brauche Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich selbst bin kein Held. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Aber du, Gott, du bist außergewöhnlich. Und ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Mit allem, was ich bin, alles, was ich habe. Ich möchte einstehen, auch wenn ich die einzige Person bin. Ich möchte die lieben, die du liebst und denen dienen, die du dienst. Ich möchte Risiken für dich eingehen und deine Großartigkeit erleben. Ich danke dir, Gott, dass du heute Morgen hier bist. Und Vater, ich bitte dich für alle, die wirklich gerade durch diese Angriffe gehen, in ihren Ehen, in ihrer Familie, bei ihren Kindern, in ihrer Gesundheit, in ihren Finanzen. Vater, ich bitte dich, nein, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass wir in deinem Namen deklarieren dürfen, dass wir gesiegt haben. Dass wir gesiegt haben über die Angriffe des Feindes. Und dass wir deklarieren können, wie wir gesungen haben. Auch wenn ich schwach bin, in dir bin ich stark. Auch wenn ich arm bin, in dir bin ich reich, Gott. Und dass wir das anfangen, über unser Leben zu deklarieren und wirklich sehen, dass wir auf der Seite des Beschützers stehen. Ich danke dir dafür, Vater. Amen.